Wir hören einige Verse aus der Heiligen Schrift, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, ab Vers 22. Da stellte sich Paulus mitten auf den Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe an allem, dass ihr sehr religiöse Leute seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, an welchem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Was ihr nun verehret, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln von Händen gemacht. Ihm wird auch nicht von Menschenhänden gedient, als ob er etwas bedürfte, da er ja selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut das ganze Menschengeschlecht gemacht, dass es auf dem ganzen Erdboden wohne, und hat im Voraus die Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl spüren und finden möchten, da er ja nicht ferne ist von einem jeglichen unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind auch seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung gleich. Nun hat zwar Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen allenthalben Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an welchem er den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für jedermann dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Wir neigen uns zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein herrliches Wort. Bitte sprich du zu uns durch dieses Wort und durch die Predigt und schenke du, dass wir nicht nur etwas für den Kopf mitbekommen, sondern auch, dass unsere Herzen erreicht werden, dass es in die Füße geht, dass wir es übersetzen in unserem Alltag. Wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen. Wenn Sie einen Chinesen treffen, kommen Sie auf die Idee, dass er Ihr leiblicher Bruder ist? Wenn Sie einen schwarzen Menschen unterwegs treffen, haben Sie nicht Probleme zu denken, wie können wir beide aus Adam und Eva stammen? Und doch sagt Gott, aus einem Blut stammen wir allesamt. Die Blonden, die Schwarzhaarigen, die Gelben, alle Menschen sind leibliche Brüder. Die Grenzen, die inzwischen entstanden sind, seien es natürliche Grenzen, aber auch kulturelle, die sind es, die uns manchmal den anderen als fremd vorkommen lässt. Sobald wir uns aber etwas näher kennenlernen, werden wir feststellen, eigentlich gehören wir doch zusammen. Wir haben so vieles Gemeinsame. Das Äußere vielleicht nicht. Auch die Sitten und Gebräuche mögen verschieden sein. Und dennoch gehören wir zusammen. Gott hat uns geschaffen und uns kommen lassen aus einem Mann und einer Frau. Und dieses Urwissen, dass Gott der Schöpfer ist, dass er der Vater ist, der schöpfungsmäßig der Vater ist, das haben ganz viele Völker bewahrt bis zum heutigen Tage. Darum steht der Apostel Paulus vor einem Schild, dem unbekannten Gott, und sagt, diesen Gott, über den ihr nicht mehr viel wisst, darum steht einfach den unbekannten Gott, ihr wisst, dass es ihn gibt. Sogar manche eure Dichter sagen, wir sind sein Geschlecht, das heißt, wir sind seine Nachkommenschaft, wir sind seine Kinder. Das erkennen ja auch Menschen, die nicht Christen sind. Die wissen, diese Welt stammt aus irgendwoher. Und dass es ein persönlicher Gott geben muss. Diesen Gott, sagt er zu ihnen, bezeuge ich euch. Gott hat nicht nur Menschen gemacht, sondern er sorgte dafür, dass sie in gewissen Grenzen leben können. Er hat im Voraus die Zeiten ihres Wohnens bestimmt und auch die Grenzen. Die Grenzen sind ja verschiebbar, wie Sie ja wissen, aus den verschiedenen Kriegen dieser Welt. Gott möchte aber auch, dass wir gewisse Grenzen haben, die ja überschaubar sind. Ohne Grenzen im privaten wie auch im staatlichen können ja Menschen kaum leben. Die Welt wäre gar nicht zu regieren, wenn überhaupt keine Grenzen mehr gäbe. Und dennoch arbeitet Gott über Grenzen hinweg. Er lässt einen Josef nach Ägypten gehen, seine Familie nachziehen. Dort werden sie ein großes Volk, über 1 Million Männer allein, Frauen und Kinder gar nicht mitgezählt früher. Und sie ziehen dann von dort aus ins gelobte Land. Sie durften eine Zeit lang im Schoße eines anderen Volkes, eines anderen Landes leben. Ziel ist es, sagt Paulus, dass sie Gott suchen. Und nicht nur suchen, beim Suchen bleiben, sondern dass sie auch Gott finden. Und er ist ja auch nicht fern. Er ist ja nah. Bloß wir sind die Fernen. Wir sind innerlich und äußerlich manchmal so entfernt von Gott, wie Menschen so sein können. Und in diesem Zusammenhang denke ich, dass Gott einen Plan hat, dass Muslime, 3 Millionen haben wir inzwischen in Deutschland von ihrer Sorte, ich gehörte auch zu ihnen bis 1974, für einen Zeitlang oder vielleicht viel länger von einem Land zum anderen von Gott geführt werden. Sie würden sagen, stimmt doch gar nicht. Die deutsche Wirtschaft war das doch gewesen, die Arbeitskräfte gebraucht hat. Und da gab es sogar Anwerbebüros in Istanbul und sonst wo. Die haben händeringend um Arbeiter gesucht, die florierende deutsche Wirtschaft unter die Arme greifen. Mag sein. Das ist auch so gewesen, von der menschlichen Perspektive aus betrachtet. Wir aber als Christen, wir haben doch die andere Perspektive, die Vogelperspektive, von oben her. Warum kommen Millionen von Menschen nach Deutschland? Das, was die politischen Parteien sagen, was wir vielleicht als Bürger eines Landes denken, das ist eine Seite der Wahrheit. Die wurden gebraucht, jetzt vielleicht nicht mehr und so weiter. Manche sind dafür, manche sind dagegen. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Christen können verschiedener Meinung darüber sein. Aber in dem einen Punkt können wir sicherlich übereinkommen. Wenn der Prophet nicht zum Berg geht, dann kommt der Berg zum Prophet. Die islamische Welt ist eine sehr vernachlässigte Stelle in der Welt. Das hat verschiedene Gründe. Vielleicht mit den Kreuzzügen zusammen, dass da eine gewisse Feindseligkeit noch da ist. Oder Türken vor Wien, Araber vor Poitiers. Die Schlacht dort durch Karl Martel, hieß er, glaube ich, so ähnlich. Also das Gefühl der Bedrohung und der Feindseligkeit. Es mag sein, dass der Islam auch eine ernstzunehmende antichristliche Macht darstellt als Religion, nicht die Menschen, die Religion an und für sich. Denn sie geht ganz rigoros gegen die Grundfeste der Christenheit vor. Christus sei nicht Gottes Sohn, er ist auch nicht am Kreuz gestorben, auch nicht auferstanden, klar, man aufersteht nur, wenn man ja vorher gestorben war. Christus ist ein ganz gewöhnlicher Prophet, wie Mohammed auch, obwohl Mohammed ja klein bisschen besser ist, denn er ist der letzte und vollkommenste aller Propheten. Da ist etwas, was Muslimen beigebracht wird. Und Christen haben vielleicht geben zu schnell auf und denken, ach, die Muslime wollen sich ja überhaupt nichts sagen lassen, ach, lassen wir sie einfach ihren Glauben. Manche sagen sogar, wir glauben doch an den gleichen Gott, was sollst. Was sollen wir uns denn mit ihnen streiten und Unfrieden stiften? Wir haben Probleme genug. Wir sollen einfach nur so tun, als ob alles dasselbe ist. Muslime sagen es sogar selber noch. Auch ihr und wir glauben doch an den gleichen Gott. Nimmt man aber die Brille und liest man das Kleingedrückte, bei uns wie bei ihnen, sieht man, dass wir nicht dasselbe meinen könnten. Ist klar, auch die Athener, die glaubten an einen unbekannten Gott. Aber sie hatten falsche Vorstellungen von diesem Gott. Wie die Muslime ja auch. Sie eifern um Gott, sind sehr eifrige Leute. Sogar ihr Leben geben sie für ihren Glauben hin, wie jetzt in Tschetschenien oder in Dagestan oder sonst wo. Für uns sind sie Fanatiker. Aber sie sind überzeugt davon und sie geben ihr Leben dafür. Sie eifern sich um Gott, wie das alte Bundesvolk Israel auch. Die Juden bis heute sind eifrige, religiöse Menschen. Was sie nicht alles tun und auswendig können aus der Bibel, das können wir gar nicht. Und dennoch sagt Paulus, das alles ist nicht mehr notwendig. Ahmed Torkamani braucht nicht mehr auf das Pferd zu sitzen und von Wiesbaden nach Oberzhausen zu kommen. Dafür gibt es Autos, die Zeiten sind doch vorbei. Christus ist das Gesetzesende. Jesus hat doch die Strafe, die das Gesetz verlangt für den Sünder, auf sich genommen und er ist stellvertretend ein für alle Mal für alle Menschen bestraft worden von seinem Vater und Gott. Das brauchen wir doch gar nicht mehr. Wir brauchen den Himmel nicht mehr zu verdienen. Die einzige Sünde, die Gott noch ahnden wird am Tage des Gerichts, ist die Sünde, dass sie nicht an Christus glauben. Dass ein Mensch Christus nicht angenommen hat. Dass ein Geschenk, was vorbereitet ist, was ein Mensch annehmen darf, nur die Hände auszustrecken braucht und dennoch es sein gelassen hat. Das wird ihm zum Verhängnis. Das wird einem Menschen das Genick brechen. Nicht, dass man silberne Löffel geklaut hat. Nicht, dass man vielleicht einen Menschen auf dem Gewissen hat. Oder sonst was. Das alles ist vergebbar, sobald ein Mensch Buße tut. Mag sein, dass er dann Strafen zahlen muss, Dinge wieder gut macht. Das ist was anderes. Von Gottes Seite aus, Christus hat die Strafe voll und ganz bezahlt. Wir sind freie Menschen. Wenn wir das glauben, dann wird Gott uns erfüllen mit seiner Gegenwart, mit seinem Geist. Und dann sind wir nicht nur in der Schöpfung seine Kinder, sondern wir sind wiedergeboren, sagt die Bibel. Wir sind adoptiert von Gott. Nun gehören wir zu seiner weltweiten Familie. Nun hat Gott jetzt ein neues Volk über die Grenzen hinweg, die Christen. Wir leben in Deutschland, es gibt aber Christen, die in Ägypten und Libanon und sonst wo wohnen. Die gehören zusammen. Wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Haben Sie sich schon an diesen Gedanken gewöhnt? Der Himmel wird ziemlich bunt sein. Ziemlich bunt. Alle Sprachen und alle Rassen und Klassen, alles wird vertreten sein. Und alle werden mal einstimmen in diesen mit jugendlichen Chören, wie wir gesehen haben. Die werden loben, die werden ziemlich positiv aufgezogen sein. Denn wir haben keinen Grund mehr, nachdem uns Gott die Tränen abgewischt hat, über die Leute, die wir womöglich so gern mitgenommen hätten, die wir so gern überzeugt hätten, aber die leider, leider immer wieder gesagt haben, brauche ich nicht, will ich nicht. Über die werden wir vielleicht Tränen vergießen. Aber Gott wird abwischen alle Tränen aus unseren Augen. Wie väterlich ist dieses schöne Bild von Gott. Und Sie, sofern Sie das für sich in Anspruch genommen haben, Sie sind ein Schuldner. Sie schulden den anderen Menschen diese Nachricht, die noch nicht durch ist. Christen gehen nicht zu den Muslimen, Gott schickt Muslimen zu den Christen. Gott möchte sie nach Afrika schicken, was weiß ich, nach wo, Kenia. Und sie sagen, ach, die Sprache ist mir doch so schwer, lieber Gott. Und ich bin nicht so sprachbegabt wie Mose, ne? War auch nicht sprachbegabt, er konnte ja fließend ein paar Sprachen, aber trotzdem, schwere Zunge, meinte er. Dann ist Gott so gütig und sagt, die schicke ich dir mit dem Eilpaket nach Hause. Ganz in deiner Nachbarschaft wohnen sie. Sie lernen deine Sprache kennen. Sie freuen sich auf einen Besuch von dir. Und sie werden dich nicht verspeisen, sondern sie werden dir was zu essen geben, zu trinken. Sie werden ihre ganze Freundschaft richtig zutage bringen lassen und du wirst das genießen. Haben Sie schon einen Nichtdeutschen in Ihrer Umgebung besucht? Hätten Sie mich da auf der Straße getroffen, ich mit meinem Bart, ein bisschen südländisch aussehen, Sie kennen mich ja gar nicht. Oh, das ist ein Fundamentalist. Vielleicht soll ich die Polizei vorsorglich informieren. Regiert uns die Angst durch die Bilder, die tagtäglich durch die Medien zu uns kommen? Die Medien handeln ja bekanntlich nach der Devise, nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht. Deshalb ist die Welt so schief, weil wir nur die eine Seite hören. Und viele Menschen, die in diesen Ländern leben, sagen, das, was berichtet wird im Ausland über unser Land, das ist doch nur ein kleiner Ausschnitt. Und wir denken manchmal, ja, wie können sie überhaupt noch leben, wenn dies und jenes noch da ist. Gott möchte, dass sie diese Grenze überwinden, dass sie erkennen, auch der andere Mensch ist mein Bruder, nicht nur die leiblichen Meier und Müller. Auch die Menschen, die andersgläubig sind, haben Recht darauf, meine Freunde zu werden. Jesus sagt, schaffet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Was machen wir mit der D-Mark, später vielleicht mit dem Euro? Horten wir das übereinander? Genießen wir das nur für den Urlaub und für unsere Privatgeschichten? Oder laden wir Menschen ein, besuchen wir sie, bringen wir Geschenke, die Bibel und so weiter. Lassen uns was kosten. Ich war froh, dass Menschen damals zu mir gekommen sind. Und Araber sind beileibe nicht sehr beliebt in Deutschland, das wissen Sie ja. Das Besondere damals nach dem Attentat in München 1971, ich bin ein Jahr später gekommen, nicht mal ein Jahr. Ich wurde beileibe nicht freundlich hier empfangen worden. Und kurz bevor ich mich bekehrt habe, wissen Sie, was ich vorhatte? Nie wieder nach Deutschland zurückzukommen. Ich habe mein Ticket gekauft, ich wollte nach Hause zurückkehren, habe gesagt, Schluss, aus. Ich lebe wie in einem Feindesland. Aber die Christen in diesem Lande haben mich hier festgehalten. Sie haben mich überzeugt, dass durch den Glauben Menschen ihre Vorurteile oder auch ihre gerechte Urteile abbauen können. Ich besuche Menschen im Gefängnis in Dietz. Das sind Schwerstverbrecher. Würde ich die Vorurteile haben, dann würde ich sie nie besuchen. Dann würde ich ihnen ständig Vorhaltungen machen. Kinderschänder und Mörder und so weiter und so fort. Aber ich erkenne in diesen Menschen Gott. Jesus sagt, ich war gefangen gewesen und ihr habt mich besucht. Ich war Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Jesus macht sogar unser Heil davon abhängig machen, wie wir mit seinen jüngsten, kleinsten Brüdern umgehen. Weichet von mir, ich kenne euch nicht, denn ich war fremd gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Haben Sie schon mal unter diesem Gesichtspunkt schon mal gelesen, diese Bibelstelle? Wir können mit dem Thema Fremdlinge nicht so umgehen wie ein Herr Meier und Herr Müller. Wir Christen, wir sind aufgerufen, anders zu denken. Entschuldigung, ich sage immer Meier und Müller, vielleicht gibt es ja welche hier. Ich meine damit jetzt ein X-Beliebiger. Was soll ich jetzt mal sagen? Ja, Hartmann oder so. Gibt's den hier? Wir als Christen, wir sind aufgerufen, anders zu denken. Ich bin sehr erfreut über Obertshausen. Ihr seid hier eine Leuchte. Keine Armleuchte, eine Leuchte. Eine Teestube ist da. Da ist eine Karin, eine Maria, Hans-Jörg. Und ich komme jetzt nicht auf alle Namen, die sich einmal im Monat zur Aufgabe gemacht haben, Menschen einzuladen. Und nicht immer kommen welche. Manche möchten ja sogar abgeholt werden. Die sind so bequem geworden. Ne? Vielleicht sind sie ein bisschen versaut worden durch das Sozialamt. Ne? Es wird alles immer reingesteckt. Sie dürfen auch nicht arbeiten. Also kommt ihr ins Haus, alles. Also die Christen dürfen mich auch abholen. Nicht? Warum nicht? Dann hole ich sie eben ab. Lasse ich mir das kosten. Wenn ich das erkaufen kann mit Geld, dass Menschen kommen und Gottes Wort hören, dann mache ich das. Und Gott wird es vergelten. Bitte sehen Sie diese Arbeit als eine wichtige Arbeit. Eine Krone, die diese Gemeinde krönt. Und sehen Sie zu, dass die Geschwister so viel Unterstützung bekommen, wie nur möglich. Denn nur so können sie auch manche Durchstrecken überleben. Und der eine oder andere kann vielleicht mal auch vorbeikommen. Nicht vorbeigehen, vorbeikommen. Und genießen diese Abende. Da gibt's manchmal was Leckeres, was sie meistens mitgebracht haben. Die Gemeinschaft, das Gespräch mit dem anderen. Und endlich bekommen sie ein anderes Bild von Afghanistan, wenn sie mit einem Afghanen geredet haben. Da lernen sie auch friedenfreundliche Menschen kennen. Und denken nicht nur, ach, diese Bösen, die immer mit Gewehren aufeinander schießen, diese Idioten da in Afghanistan, diese Menschen von gestern und vorgestern. Dann bekommen sie ein herzliches Erbarmen mit Menschen. Sie können Anteil nehmen am Leben der Menschen. Und das ist ein Vorrecht, finde ich. Wenn Menschen ihr Herz öffnen und ihnen aus der Schule, wie sagt man, aus der Schule plaudern oder so ähnlich, Geheimnisse verraten. Ihnen sagen, wo der Schuh drückt. Und sie dürfen sagen, ich kann nicht alles. Ich kenne auch die Bibel vielleicht nicht ganz, aber ich war blind und Gott hat mich sehend gemacht. Ich war verloren und Jesus hat mich gerettet. Und ich kann nur dir das empfehlen, was ich für mich selbst als richtig und wichtig erkannt habe. Ist das einfach genug? Sie müssen nicht Professor Dr. Theologie sein. Sie dürfen sich selbst sein, wie ein Mensch einen anderen Menschen begegnen. Unsere EMO, Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten, sitzt seit 100 Jahren in Ägypten und predigen das Wort und helfen Menschen medizinisch und sonst wie. Nicht viele sind zum Glauben gekommen, aber viele sind sehr angetan. Und Gott möchte auch Menschenherzen erwärmen. Und manche brauchen Zeit. Manch einer, wie mein Vater, der immer gesagt hat, so wie du, nee, niemals Christ. Der ist dem Teufel noch aus der Schippe gesprungen. Am Sterbebett hat er Jesus angenommen in sein Leben. Er, der Moslem, in meinem Elternhaus im Libanon.